Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Schnell testen lassen, das soll ab morgen gehen, allerdings noch nicht überall. Dafür kritisieren einige Bundesländer Gesundheitsminister Jens Spahn, der aber weiß das von sich. Sachsen-Anhalts-Ministerpräsident Rainer Haseloff bittet heute Abend in der ARD um etwas Geduld, und zwar nicht nur, wenn es um die Tests geht.
Das ist ein langsames Einschleifen. Vielleicht müssen wir sogar noch mal zurück mit bestimmten Maßnahmen. Von den Öffnungen wissen wir ganz genau, dass wir nicht wissen, was rauskommt.
Der Streit um die Öffnung und um die Schnelltests, das ist gleich ein Thema. Außerdem nun doch in der Affäre um Maskenbeschaffung verlassen zwei Unionsabgeordnete die Fraktion. Aber sie wollen vorerst im Bundestag bleiben. Wie das ankommt, auch darüber berichten wir. Und die Schweiz stimmt für ein Verhüllungsverbot, begleitet von Warnungen vor antimuslimischen Ressentiments. In Israel öffnen Cafés und Restaurants wieder, aber einige müssen draußen bleiben. Und die USA bringen ein Riesenkonjunkturpaket auf den Weg. Was genau geplant ist, auch das ein Thema hier. Wie die Zeitungen von morgen dann einige dieser Themen kommentieren, das hören Sie in der Presseschau um kurz vor 11:30. Eine Woche vor den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz spüren alle Parteien einen gewissen Druck, die CDU und CSU aber mehr als andere. Denn der Vorwurf steht im Raum, dass Abgeordnete sich bereichert haben bei der Beschaffung von Schutzmasken. Ende der Woche hatte der bisherige Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein angekündigt, sich zurückzuziehen. Allerdings wollte er im Bundestag und der Fraktion bleiben. Nun hat Nüßlein angekündigt, die Fraktion zu verlassen. Aber reicht das? Gudula Geuter berichtet über die Kritik auch innerhalb der Partei.
Bis vor wenigen Tagen war der CSU-Politiker Georg Nüßlein stellvertretender Vorsitzender der Unionsbundestagsfraktion, der Fraktion, aus der er nun am Abend ausgetreten ist. In einer persönlichen Erklärung, die er über seinen Anwalt verbreiten ließ, schrieb Nüßlein: Die öffentliche Vorverurteilung meiner Person hat ein Maß erreicht, das für mich, aber vor allem auch für meine Partei unerträglich ist. Und weiter, es sei ihm ein Herzensanliegen, jeglichen politischen Nachteil von seiner Partei abzuwenden. Dort haben dagegen ganz offenbar nicht alle den Eindruck, dass er sich ausreichend darum bemüht. Es geht um den weiteren Satz in der Erklärung, der lautet: Gleichwohl werde ich das Mandat, das mir die Wähler 2017 übertragen haben, bis zum Ende dieser Wahlperiode mit bestmöglichem Einsatz ausüben. Nüßlein äußert die Erwartung, dass das Ermittlungsverfahren gegen ihn bis dahin abgeschlossen ist. Ebenso wie er, mit Austritt aus der Fraktion, aber ohne auf das Bundestagsmandat zu verzichten, hatte zuvor auch der CDU-Abgeordnete Nicolas Löbel reagiert. Beiden wird vorgeworfen, durch die Vermittlung von Corona-Schutzmasken sechsstellige Beträge verdient zu haben. Nur gegen Nüßlein ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Bestechlichkeit von Mandatsträgern.
Also erstmal ist das alles ein fürchterlicher Vorgang. Das schadet dem Ansehen des Parlaments, das schadet dem Ansehen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
Beklagt am Abend in der ARD Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus.
Das schadet vor allen Dingen auch den unzähligen Kollegen aus allen Fraktionen, die während der Corona-Krise helfen wollten und geholfen haben, ohne finanzielle Interessen, sondern im Interesse des Landes.
Ihr fordert beide Abgeordnete zum Mandatsverzicht auf, wie das auch einige andere getan hatten, auch CSU-Parteichef Markus Söder und im Fall des Mannheimer Abgeordneten Löbel auch sein eigener Kreisverband. Und die wahlkämpfende baden-württembergische CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann. Löbel hatte in mindestens einem Schreiben zu den Maskendeals mit seinem Status als Abgeordneter für sich geworben.
Wenn das Mandat dafür eingesetzt wurde, diese Vermittlung zu bewerkstelligen, dann ist auch der Rücktritt umgehend erforderlich.
Wir haben eine Handhabe, wer Mitglied in der Fraktion ist. Wir haben keine Handhabe, wer Mitglied im Deutschen Bundestag ist. Das ist jetzt für beide Kollegen eine moralische Frage, wie sie damit umgehen. Es wäre besser für den Parlamentarismus, wenn sie das Bundestagsmandat aufgeben.
So Brinkhaus. In seiner Fraktion geht die Sorge um, es könnten weitere ähnliche Fälle bekannt werden.
Wir werden die Dinge dann also auch entsprechend untersuchen. Und wenn das Ergebnis so ist, dass Kollegen nicht mehr haltbar sind, dann müssen sie die Fraktion verlassen.
Es ist nicht hilfreich für die Wahlkämpfer, was da im Moment passiert,
sagt der CDU-Vorsitzende Armin Laschet mit Blick auf den Urnengang am kommenden Sonntag in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Aber Politik als Ganzes muss Vertrauen haben in solchen Zeiten, wo man den Menschen so viel zumutet, darf nicht ein einziger auch nur einen Cent an dieser Krise verdienen.
So grundsätzlich sieht es auch die Opposition.
Zur parlamentarischen Aufarbeitung fordere ich einen Untersuchungsausschuss, um vollständige Transparenz und lückenlose Aufklärung herzustellen.
Betont in der ARD der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion Michael Theurer. Die Linkspartei zeigt sich für einen solchen Ausschuss offen. Auch SPD und AfD üben scharfe Kritik. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt kritisiert darüber hinaus, die Union blockiere seit Jahren Regeln für mehr Transparenz im Bundestag. Er sei offen für Gespräche, sagt am Abend Unionsfraktionschef Brinkhaus.
Gudula Geuter war das über die Maskenaffäre in der Union. Es gibt zwei Helfer in der Pandemie, laut Angela Merkel, und zwar Impfungen und Tests. Der zweite Helfer, nämlich die Tests, bekommt nun Nachhilfe. Deutschland testet im Vergleich mit anderen Ländern wenig. In der EU liegt man auf Platz 23. Und genau das soll sich jetzt ändern. Ein Schnelltest pro Woche für jeden soll es geben, und zwar durchgeführt von Profis. So hat es jedenfalls Gesundheitsminister Jens Spahn angekündigt. Er hat schon eingeschränkt, dass das nicht überall sofort der Fall sein wird. Einige Bundesländer sind gerade nicht gut auf Spahn zu sprechen. Sie werfen ihm nämlich vor, sich nicht ausreichend um diese Tests gekümmert zu haben. Birgit Schmeitzner.
Im Bundesgesundheitsministerium kann man die Kritik aus einigen Bundesländern am Corona-Test-Nachschub nicht recht nachvollziehen. Ein Ministeriumssprecher sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, es gebe keinen Mangel an Schnelltests. Den Herstellern zufolge seien schon jetzt 150 Millionen Tests sofort lieferbar, müssten nur von Ländern und Kommunen abgerufen werden. Die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern sowie die Vertriebswege sind dem Sprecher zufolge seit dem Herbst bekannt. Die Bestellungen der Bundesländer seien da auch schon angelaufen, zunächst für den Einsatz in Pflegeheimen und in Schulen. Ab morgen nun sollen kostenlose Schnelltests durch geschultes Personal für alle verfügbar sein, vorgenommen etwa in Apotheken, in Testzentren oder bei Hausärzten. Laut Bundesgesundheitsminister Spahn stehen die entsprechenden Strukturen, wenn auch nicht überall vollständig. Für Berlin kündigte die zuständige Senatorin Kaleitsche an, es gebe in jedem Bezirk ein Testzentrum, angepeilt werde ein Test pro Woche für jeden. Mecklenburg-Vorpommern setzt dagegen auf die Apotheken. Allerdings können laut Gesundheitsministerium erstmal nur 10% der landesweit 400 Apotheken testen. Rheinland-Pfalz meldet 300 Teststellen. Bayern hat, Ministerpräsident Söder zufolge, schon 20 Millionen Schnelltests im Bestand. Jeden Monat sollen 11 Millionen weitere dazukommen. Bezahlt werden die Tests vom Bund.
Das Gesundheitsministerium weist Kritik aus den Ländern wegen der Schnelltests zurück. Das war ein Bericht von Birgit Schmeitzner. In der Schweiz darf man sich ab jetzt nicht mehr vermummen. Das gilt für Demonstrationen oder Sportveranstaltungen, aber auch für religiöse Kleidung von Musliminnen. Genauer, sie dürfen nämlich keine Niqab oder Burka mehr tragen. Dafür haben 51,2% gestimmt bei einer Volksabstimmung, bei der nur rund die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer überhaupt teilgenommen haben. Die Abstimmung wurde von einer Initiative angestoßen, die schon vor Jahren mit antimuslimischen Ressentiments Stimmung gemacht hat. Dietrich Karlmeurer.
So wie hier in einer Schule in Lausanne verhielten sich die Helferinnen und Helfer überall bei den Stimmzettelauszählungen. Alle trugen pandemiegerecht eine Maske. Derartige Verhüllungen sollen in der Schweiz auch weiterhin erlaubt sein. Ebenso Motorradhelme, ins Gesicht gezogene Schals an kalten Tagen oder Masken bei Fastnachtsumzügen. Sonst aber soll im öffentlichen Raum Gesicht gezeigt werden. Das, so hatten die Initiatoren der Volksabstimmung argumentiert, sei Tradition und fördere die Kriminalitätsbekämpfung und die Gleichberechtigung der Frauen. Trotz des knappen Ergebnisses zeigte sich Mike Egger von der nationalkonservativen Schweizerischen Volkspartei erfreut. Im Schweizer Radio SRF sagte er:
Wir haben da ein klares Signal gesetzt, dass wir keine Unterdrückung, keine Diskriminierung von Frauen in diesem Land möchten. Und wir haben auch ein klares Signal gesetzt gegen vermummte Chaoten, die sich eben im Kreise der Anonymität zu Krawallen hinreißen lassen.
Damit verweist er darauf, dass das Verhüllungsverbot, das nun in der Schweizer Verfassung festgeschrieben wird, sowohl für vermummte Sportfans und Demonstrierende gelten soll, als auch für religiöse Verschleierungen wie Burka oder Niqab. Dass es kaum vollverschleierte Frauen in der Schweiz gibt, sei kein Argument gegen die Regelung, so Mike Egger von der SVP.
Es geht nicht um die Anzahl an Verurteilungen, wenn man ein Gesetz einführt, sondern es geht um den Schutz, um eine präventive Wirkung, die ein solches Gesetz mit sich zieht. Und darum ist ein Ja heute ein klares Zeichen, auch gegen außen, was für Werte wir in der Schweiz wollen und was nicht.
Bei den nun unterlegenen Gegnern eines Verbots von Verhüllungen ist man enttäuscht, wenn auch vermutlich nicht wirklich überrascht. Andrea Caroni von der liberalen FDP, der ein Komitee Nein zu staatlichen Kleidervorschriften angeführt hatte, sagte im Schweizer Radio:
Positive Folgen wird es keine haben. Es war von Anfang an klar, dass das weder den Frauen etwas nützt noch der Sicherheit im Lande, sondern einfach ein paar unbescholtene, ich sage jetzt etwas überspitzt, religiöse Freaks etwas drangsaliert.
Die Volksabstimmung ging zurück auf das Egerkinger Komitee, das der Schweizerischen Volkspartei nahesteht und 2009 bereits ein Verbot für den Neubau von Minaretten in der Schweiz erreicht hatte. Der islamkritische Verein hatte die Verschleierung immer wieder als Zeichen der Unterdrückung von Frauen bezeichnet und ein Verbot als Schritt hin zur Gleichberechtigung dargestellt. Hier setzt die sozialdemokratische Abgeordnete und Verbotsgegnerin Tamara Funicello in ihrer Stellungnahme an.
Die Initianten haben das Wort Frauenrechte sehr häufig in den Mund genommen während dem Abstimmungskampf. Ich werde es in die Pflicht nehmen.
Der als fundamentalistisch geltende Islamische Zentralrat der Schweiz sieht durch das Votum eine Verankerung der vorherrschenden Islamophobie in der Verfassung. Niqab-Trägerin wolle man unterstützen und Bußgelder übernehmen, solange die Ressourcen reichen. Und der Schweizer Tourismusverband bedauert das Ergebnis als eine zusätzliche Erschwernis für die durch die Corona-Pandemie ohnehin schon stark leidende Branche. Das Verhüllungsverbot könnte Besucherinnen aus arabischen Ländern fernhalten.
Die Schweiz hat knapp für ein Verhüllungsverbot gestimmt. Das waren Informationen von Dietrich Kallmeurer. Vor 2 Wochen hat Israel den grünen Pass für Geimpfte und Genesene eingeführt. In 2 Wochen wählt das Land. Beide Termine geben einen Hinweis darauf, warum Israel ausgerechnet jetzt Restaurants und Cafés öffnet. Was seit heute wieder möglich ist und wer leider draußen bleiben muss, sagt Benjamin Hammer.
Zum ersten Mal seit Monaten dürfen Restaurants und Cafés in Israel Gäste empfangen. Anders als ursprünglich diskutiert, dürfen auch Menschen ohne Corona-Schutzimpfung ein Restaurant besuchen. Allerdings müssen die draußen Platz nehmen. Die Innenräume sind den Geimpften vorbehalten. In Israel können sich alle über 16 ohne große Probleme impfen lassen. Das führt dazu, dass die Regierung bestimmte Vorteile nur Geimpften gewährt, Beispiel Universitäten. Ab heute sind die wieder für Studierende geöffnet, aber nur für jene, die einen grünen Pass vorzeigen können, also geimpft wurden. Israels Regierung erleichtert auch die Ein- und Ausreise über den Flughafen bei Tel Aviv. Etwas. In den vergangenen Monaten hatte das Land praktisch alle Flüge untersagt. Expertinnen und Experten betrachten die weiteren Öffnungen in Israel mit Sorge. Sie warnen, dass sich das Virus bei jenen ohne Impfung weiter schnell ausbreitet und dass die Einschleppung von neuen Corona-Mutanten den Impferfolg gefährden könnte. Israelische Medien zitieren Vertreter des Gesundheitsministeriums. Premierminister Benjamin Netanyahu schaue vor allem auf die Parlamentswahlen in 2 Wochen. Deshalb würden die Einschränkungen wieder aufgehoben.
Israel öffnet langsam Cafés und Restaurants trotz Warnungen. Benjamin Hammer berichtete für uns. Erstmals hat ein Oberhaupt der katholischen Kirche den Irak besucht. Für Papst Franziskus war es auch die erste Reise ins Ausland seit Beginn der Corona-Pandemie. Welche Signale er mit seiner Reise senden wollte und wie das ankam, das hat Björn Blaschke beobachtet.
Der Jubel, der Papst Franziskus in Erbil entgegenschlug, als er am Nachmittag das Stadion der Stadt betrat, war unbeschreiblich. Jubel gemischt mit typisch nahöstlichen Trällern. Zu Tausenden waren Christen aus dem Nordirak in Erbil zusammengekommen, um an der Messe, die der Papst hier in der Hauptstadt von Irakisch-Kurdistan feierte, teilzunehmen. Und das nach dem anfänglichen Jubel in aller andächtigen Ruhe. Helen, eine junge Chaldäerin aus Ankawa, einem Vorort von Erbil, spricht vielen Landsleuten aus der Seele. Für uns Iraker ist der Besuch des Papstes die erste frohe Nachricht seit langem. Wir sind als Iraker gewohnt, Nachrichten über Kriege, Raketen und Ähnliches zu hören. Deshalb sage ich, der Besuch ist für alle Iraker, nicht nur für die Christen, die erste gute Nachricht seit Generationen. Die Reise des Papstes unterstützt uns Christen, aber auch alle anderen, Jesiden, Muslime und alle anderen. Uns Christen macht es stolz, dass unsere Religion und unser Kirchenoberhaupt um Toleranz werben. Und das hat Papst Franziskus seit seiner Ankunft im Irak getan, erst am Morgen wieder. Er betete neben der Ruine einer Kirche in Mosul, inmitten von Trümmern. In der einstigen Hochburg des IS gedachte er der Opfer der Terroristen, die Mosul 3 Jahre lang kontrolliert hatten. Heute erheben wir unsere Stimmen im Gebet zu Gott, dem Allmächtigen, für alle Opfer von Krieg und bewaffneten Konflikten. Hier in Mosul sind die tragischen Folgen von Krieg und Feindseligkeit nur allzu offensichtlich. Wie grausam es ist, dass dieses Land, die Wiege der Zivilisation, von einem so barbarischen Schlag heimgesucht wurde, bei dem alte Kultstätten zerstört und viele tausend Menschen, Muslime, Christen, Jesiden, durch Terrorismus gewaltsam vertrieben oder getötet wurden. Der Aktivist Ali al-Barudi, ein Muslim und Aktivist, dokumentiert seit Jahren das Geschehen in Mosul. Ihm bescherte der Papstbesuch in Mosul den schönsten Morgen seit langem. In Karakosch, einem Vorort von Mosul, und am Ende in Erbil waren die Reaktionen ebenso überwältigt. Misak Hanabaro reiste bereits am Morgen aus Duhok, kurz vor der Grenze zur Türkei, in Erbil an. Wir alle sind als Iraker glücklich über den Besuch des Papstes. Wir hoffen, dass nach diesem Besuch der Frieden im ganzen Irak herrschen wird, ohne Unterschied zwischen Muslim, Christ, Mandäer oder Jude. Wir sind alle letztlich Geschwister und wir alle lieben unsere Heimat. Die Dankbarkeit der Menschen ist stark, aber die Erwartungen, die der Papst mit seinem Besuch schürt, sind mindestens genauso hoch, auch bei Scala aus Erbil. Ich möchte dem Papst für diese Momente danken. Obwohl es der erste Besuch eines Papstes im Irak ist, erwarten wir, dass es einen neuen Anfang geben wird. Einen Anfang des Friedens und der Liebe.
3 Tage lang war der Papst im Irak unterwegs auf historischer Mission. Das waren Eindrücke von Björn Blaschke. Die USA haben über viel Geld gestritten, und zwar 3-mal so viel, wie der Bund in Deutschland pro Jahr insgesamt ausgibt. So groß wird das Konjunkturpaket sein, mit dem der amerikanische Präsident Joe Biden die Corona-Krise überwinden möchte. Der Senat hat diesem Paket nun zugestimmt. Viele Menschen werden direkt Geld von der Regierung bekommen. Was noch geplant ist und warum die Republikaner dagegen sind, berichtet Markus Pindur.
Es war ein parlamentarischer Marathon und er führte durch unwegsames politisches Gelände. Doch am Ende bekam Joe Biden das, was er wollte, ein umfangreiches Corona-Hilfs- und Konjunkturpaket. 1,9 Billionen Dollar sollen in die Volkswirtschaft fließen, teils in die medizinische Corona-Hilfe, aber zum Großteil in Arbeitslosengeld des Bundes und Finanzhilfen für Kommunen, kleine und mittlere Unternehmen und Schulen.
Bill, as amended, is
kein einziger Republikaner stimmte zu. Alle folgten der Abstimmungsempfehlung des Fraktionsführers McConnell.
I strongly recommend a no vote.
McConnell nannte das Gesetz eine Parade linker Wunschprojekte. Umfragen haben allerdings in den letzten Wochen gezeigt, dass auch viele republikanische Wähler das Corona-Hilfspaket unterstützen. Die Demokraten stimmten geschlossen für den Gesetzentwurf. Das Drama der Nachtsitzung spielte sich dennoch innerhalb der demokratischen Fraktion ab. Der demokratische Senator Manchin aus West Virginia hielt die Abstimmung 9 Stunden lang auf. Nach mehreren Telefonaten mit Präsident Biden schälte sich der Kompromiss heraus. Die Arbeitslosenhilfe des Bundes wird auf $300 begrenzt, statt, wie von Biden angepeilt, auf $400. Dafür wird sie 2 Wochen bis Mitte September verlängert und muss für die Mehrzahl der Empfänger nicht versteuert werden. Der demokratische Fraktionsführer Schumer verteidigte den Kompromiss in den eigenen Reihen.
And sometimes it takes some discussion. And sometimes it takes some work.
Manchmal muss man eben diskutieren und daran arbeiten. Aber wir lassen uns nicht vom Erfolg abhalten. Es gibt immer unterschiedliche Vorstellungen. Aber man muss die Meinung jedes Einzelnen in Betracht ziehen und sich dann wie ein Team verhalten. Und das haben wir getan. Familien unter 150.000 Dollar Jahreseinkommen bekommen eine Einmalzahlung von 1.400 Dollar. 350 Milliarden gehen an Einzelstaaten und Kommunen, 130 Milliarden an Schulen. Milliarden von Dollar sind zudem für Corona-Impfungen, Tests und Gesundheitspersonal eingeplant. Fast 520.000 Amerikaner seien dem Virus zum Opfer gefallen und die Wirtschaft habe schwer gelitten. Jetzt aber sei Hilfe auf dem Weg, so Präsident Biden. Millionen Amerikaner sind ohne eigenes Verschulden arbeitslos geworden. Wir sehen lange Schlangen vor den Lebensmitteltafeln. Können Sie sich das vorstellen, hier in Amerika? Familien, die vor der Räumung ihrer Häuser stehen. Diese Nation hat zu lange zu viel erleiden müssen. Und alles in diesem Gesetz ist darauf ausgerichtet, das Leid zu mindern und uns in eine bessere Lage zu bringen. Die mühsame, insgesamt 30-stündige Debatte, die hartnäckige politische Abwehrschlacht der Republikaner und der Widerstand eines einzelnen demokratischen Senators machen deutlich, wie schwer es auch in Zukunft für Biden sein wird, seine Gesetzesvorhaben durch den Kongress zu bringen. Der demokratische Senator Manchin aus dem konservativen West Virginia hat gezeigt, welche Macht ein einzelner Parlamentarier aufgrund der super engen Mehrheitsverhältnisse hat. Biden hat selbst jahrzehntelange Erfahrung im Senat. Deshalb weiß er, wie wichtig es ist, einzelnen Senatoren entgegenzukommen. Er selbst hat erlebt, wie 2001 der Seitenwechsel des republikanischen Senators James Jeffords die Mehrheit im Senat zugunsten der Demokraten kippte, was die Bush-Administration damals schwer behinderte. Doch die Kompromisse in den eigenen Reihen haben auch Grenzen. Die Linken innerhalb der Demokratischen Partei haben mehr und mehr das Gefühl, die Rechnung für die politischen Zugeständnisse an die Gemäßigten bezahlen zu müssen. Das setzt Zentrifugalkräfte frei, die Biden und die Führung der Demokraten im Zaum halten müssen. Das Weiße Haus hat noch einiges vor. Unter anderem soll ein großes Infrastrukturgesetz durchgebracht werden, um die teilweise sehr maroden Straßen und die unzulängliche Internetanbindung zu reparieren und auszubauen. Das Corona-Paket ist ein wichtiger gesetzgeberischer und wirtschaftlicher Erfolg für Biden. Doch das Regieren wird für ihn nicht einfacher werden.
Der US-Senat hat mit hauchdünner Mehrheit für das Corona-Hilfspaket von Präsident Joe Biden gestimmt. Aus Washington war das Markus Pindur. Und damit kommen wir jetzt zur Presseschau, zusammengestellt von Philipp Hinken.
Der Druck auf die Bundestagsfraktion der Union wächst. Mindestens zwei Abgeordnete sollen sich mit der Vermittlung von Maskengeschäften in der Pandemie persönlich bereichert haben. Der Südkurier aus Konstanz äußert sich empört. Ist es mangelnder Instinkt, ist es Geldgier oder beides zusammen? Erst stolpert CSU-Mann Georg Nüßlein über einen dreisten Fall von Lobbyismus in eigener Sache. Jetzt folgt sein CDU-Kollege Nicolas Löbel. Juristisch stehe die Aufklärung der Fälle zwar noch aus, gibt die Neue Osnabrücker Zeitung zu bedenken. Dennoch stehe fest, Nüßlein und Löbel waren während der größten Krise des Landes seit langem offenbar nicht mit ihrer Bewältigung beschäftigt, sondern hatten das eigene Portemonnaie im Blick. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe betonen, dass Löbel sein Mandat erst Ende August niederlegen und bis dahin als fraktionsloser Abgeordneter im Parlament sitzen will, lässt tief blicken. Der Verdacht liegt nahe, dass er dabei die eigenen Pensionsansprüche im Blick hat, zum Schämen. Die Freie Presse aus Chemnitz sieht in der Affäre ein Desaster auf allen Ebenen. Für die CDU, die kürzlich noch von Kopf-an-Kopf-Rennen bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz träumte, kann der Maskenskandal nun das Aus aller Hoffnungen für den nächsten Sonntag bedeuten, denn dann wird in den beiden Bundesländern gewählt. Die Union muss die Maskenaffäre so schnell wie möglich abschütteln und das geht nur über den sofortigen Rücktritt von Nüßlein und Löbel. Die Rheinische Post aus Düsseldorf ergänzt, die Maskenaffäre ist für die Union insgesamt ein Desaster, das dazu beitragen kann, dass sie bis zur Bundestagswahl gefährlich an Rückhalt verliert. Möglicherweise ist das Rennen um die Kanzlerschaft bald offener, als es bisher ausgesehen hatte. Zum heutigen Weltfrauentag schreibt die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle, Die Corona-Pandemie hat sichtbar gemacht, in vielen systemrelevanten Berufen sind mehr als 80% der Beschäftigten weiblich. Pflegerinnen, Kassiererinnen, Erzieherinnen, Lehrerinnen. Ihre Arbeit ist unentbehrlich, wird aber oftmals weder entsprechend entlohnt, noch haben diese Berufe den gesellschaftlichen Status, den sie verdienen. Die Leipziger Volkszeitung sieht es ähnlich. Es sind vor allem die Frauen, die den Laden in der Krise am Laufen gehalten haben. Auch bei der Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen. Gleichberechtigt ist das nicht, sondern schlicht eine Doppelbelastung neben dem Beruf. Frauen sind die Verliererinnen der Krise. Das darf eine Gesellschaft nicht hinnehmen. Die Süddeutsche Zeitung konstatiert, in diesem Jahr muss der Weltfrauentag wohl ohne Politiker auskommen, die in Fußgängerzonen Blumen verteilen und dabei so tun, als wäre eine Rose das größtmögliche Zeichen für Wertschätzung. Hoffentlich haben Sie so endlich die Zeit, darüber nachzudenken, was Frauen in diesem Land wirklich brauchen. Sichere Anstellungsverhältnisse und faire Bezahlung. Das war die Presseschau. Die Redaktion hatte Philipp Hinken.
Soweit die Presseschau, gelesen von Martin Schaller. Besten Dank. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Stefanie Rode. Machen Sie es gut.